dann sahen wir, dass alles rundherum umstellt war. Die ganze Ecke hier, Meringdam-Gneisenau-Straße, diese riesen Reisebusse mäßig waren sie hier angekarrt worden. Alles voll mit den verschiedensten Polizeikräften, wie man sich alle nur denken kann. GSG 9, Sondereinsatzkommando, die Maskierten, die Bewaffneten, Grüne in voller Montur, unglaublich viel Zivile.
Ungebetene Weihnachtsgrüße aus Karlsruhe. Am frühen Sonntagmorgen, es ist der 19. Dezember 1999, lässt die Bundesanwaltschaft mit einem Großaufgebot das Berliner Alternativzentrum Meringhof durchsuchen. Beamte des Bundeskriminalamtes, der Berliner Polizei und des Bundesgrenzschutzes stellen die Räume des 5000 Quadratmeter großen Areals auf den Kopf. Das Ziel der Suche, Sprengstoff und Waffen, die Mitglieder der militanten revolutionären Zellen auf dem Gelände gelagert haben sollen. Am selben Tag werden in Berlin Harald G. und Axel H., in Frankfurt am Main Sabine E. verhaftet. Der Grund? Die drei sollen für das vermeintliche Waffenlager verantwortlich sein. Vor allem aber sollen sie sich an militanten und bewaffneten Aktionen der revolutionären Zellen, kurz der RZ, beteiligt haben, die Mitte der 80er Jahre in West-Berlin verübt wurden. Warum gerade der Meringhof? Axel H. war als Hausmeister in dem Zentrum beschäftigt, Harald G. arbeitet in der Forschungsgesellschaft Flucht und Migration, die auf dem Gelände angesiedelt ist. Mit beteiligt an den militanten Aktionen soll auch Rudolf S. gewesen sein. Der Frankfurter sitzt an jenem Dezembertag aber bereits wegen seiner angeblichen Beteiligung am Überfall auf die Wiener OPEC-Konferenz vor 25 Jahren in Untersuchungshaft. In den folgenden Monaten erlässt die Bundesanwaltschaft noch zwei weitere Haftbefehle. Den Berliner Matthias B. nimmt die Polizei im April 2000 fest, gegen den inzwischen in Kanada lebenden Ex-Berliner Lothar E. läuft ein Auslieferungsverfahren. Er wird vorübergehend verhaftet, ist aber mittlerweile nach Zahlung einer Kaution wieder auf freiem Fuß. Einzige Grundlage der Vorwürfe, die Aussagen des Kronzeugen Tarek Musli. Der Karatelehrer war nach eigenen Angaben selbst in der Berliner Gruppe der RZ organisiert. Von November 1999 bis April 2000 sitzt er in Untersuchungshaft und berichtet den Ermittlern ausführlich von dem, was er vom Innenleben der militanten Gruppe wissen will. Auch im Prozess gegen ihn, der im Dezember des vergangenen Jahres vor dem Berliner Kammergericht stattfindet, wiederholt Musli seine Angaben. Die Belohnung? Der 41-Jährige erhält wegen seiner Bereitschaft zur Kooperation mit den Strafverfolgern eine zweijährige Bewährungsstrafe. Die von ihm Beschuldigten müssen dagegen mit wesentlich höheren Urteilen rechnen. Ab dem 22. März stehen nun vier von ihnen vor dem Kammergericht der Hauptstadt. Harald G., Matthias B., Sabine E. und Axel H. Die Vorwürfe, wie sie die Bundesanwaltschaft formuliert?
Erstens. Am 28. Oktober 1986, kurz vor 8 Uhr, wird der damalige Leiter der Berliner Ausländerbehörde, Harald Hollenberg, beim Verlassen seines Hauses in Berlin-Zehlendorf durch zwei gezielte Pistolenschüsse in die Beine verletzt. Zweitens. Am 1. September 1987, kurz nach 9 Uhr, wird der damalige Vorsitzende Richter am Bundesverwaltungsgericht, Dr. Günter Korbmacher, vor dessen Wohnhaus in Berlin-Lichterfelde, durch gezielte Pistolenschüsse am Unterschenkel verletzt. Drittens. Am 6. Februar 1987 wird an der Außenmauer der Zentralen Sozialhilfestelle für Asylbewerber, der ZSA, in Berlin-Wedding ein selbst hergestellter Sprengsatz zur Explosion gebracht, der die zentrale Gasversorgung des Gebäudes treffen soll. Viertens. Am 15. Januar 1991 wird ein Sprengstoffanschlag auf die Siegessäule im Berlin-Tiergarten verübt. Das eigentliche Ziel, die auf der Siegessäule befindliche Figur Victoria abzuspringen, misslingt.
An diesen Aktionen sollen sich die Beschuldigten also beteiligt haben. Zwar sind die Pistolenschüsse auf Hollenberg und Korbmacher verjährt, doch allen Beteiligten wird die Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung nach § 129 vorgeworfen. Die meisten Aktionen sind Teil der von den RZ 1986 ausgerufenen Flüchtlingskampagne für freies Fluten. Eine Kampagne, mit der die Gruppe zwischen Mitte und Ende der 80er Jahre versucht, die Bedingungen für in die BRD gelangte Flüchtlinge zu verbessern. Nach den sogenannten Gastarbeitern der 60er und frühen 70er Jahre kommen seit etwa 1980 zunehmend Flüchtlinge aus Ländern des Trikons nach Westdeutschland. Sie fliehen vor Bürgerkrieg und Armut. Nicht nur in der radikalen Linken gibt es zu dieser Zeit Versuche, die Flüchtlinge vor repressiven staatlichen Maßnahmen in Schutz zu nehmen. So organisiert die Westberliner Alternative Liste, der heutige Grüne Landesverband, eine Aktion Fluchtburg. Asylsuchende sollen vor der Abschiebung gerettet werden. Die RZ greifen in dieser Zeit neben den Berliner Zielen beispielsweise das Ausländerzentralregister in Köln an. Auch die Lufthansa wird zum Angriffspunkt, weil sich die Fluggesellschaft an Abschiebungen eine goldene Nase verdient. Noch geht es der radikalen Linken nicht um die Verteidigung des Asylrechts. Im Gegenteil erklären die RZ in ihrer Zeitung Revolutionärer Zorn in einem Schreiben zur Flüchtlingskampagne:
Wir teilen auch nicht jenes humanitäre, naiv rechtsstaatliche Selbstverständnis, aus dem heraus vor allem kirchliche, gewerkschaftliche und politisch etablierte Gruppen die Verteidigung des Asylrechts beschwören. Der Staat, von dem die Gewalt gegen Flüchtlinge ausgeht, taugt nicht als Adressat für Appelle und Resolutionen.
Mit ihrem Auftauchen in der Metropole, so die RZ, würden die Menschen aus dem Trikont ihren Anspruch auf Leben und Entschädigung geltend machen. Es gehe um offene Grenzen und freie Flüchtlingsstädte. Diese seien aber nur durchzusetzen, so die Zellen wörtlich, indem wir den Flüchtlingen einen Raum verschaffen, der nicht mehr staatlich kontrolliert und reglementiert werden kann. Der mittlerweile verstorbene Enno Schwall, einst Mitglied der RZ, beschreibt diese Orientierung so:
Wenn man zum Beispiel jetzt also Aktionen, also eine Politik macht, die sich auf dieses soziale Subjekt bezieht, bezieht man sich jetzt eben nicht nur auf die Asylanten in diesem, wie gesagt, diesem juristischen Sinne, sondern man bezieht sich auch gleichzeitig auf diesen sozialen Prozess, der international dahinter steht. Was gleichzeitig noch aus der Erklärung der RZ zu dieser Flüchtlingskampagne zu entnehmen ist, ist, dass sie im Grunde neben dieser internationalen Migration, die sich hier in Form der Flüchtlinge bemerkbar macht, die uns hier praktisch vor die Tür gelegt ist, einen zweiten Bereich sehen, der sich mit diesem ersten Bereich mischt, nämlich den Bereich hierzulande von Arbeitslosigkeit, von entgarantierter Arbeit, von prekären Arbeitsverhältnissen, von ausgegrenzten Alten, von Rentnern, von sogenannten Behinderten und so weiter. Ein Sektor, der zunehmend sich unter dem Sammelbegriff geradezu von Massenarmut hierzulande einen viel größeren Raum einnimmt, auch in der im Alltag und in der politischen Diskussion. Man muss halt sehen, dass die Aktion der RZ sich im Grunde versucht, auf beides zu beziehen. Die sagen, dass sich im Grunde in der Möglichkeit der Vermischung zwischen diesen beiden Sektoren sowas wie eine einzigartige soziale Brisanz rauskristallisieren könnte, auf die einfach eine revolutionäre Organisation vorbereitet sein muss, auf die man sich einfach auch beziehen muss. Das ist ein Prozess, der offensichtlich im Entstehen ist. Und es ist durchaus anzunehmen, dass in der Vermischung beider Prozesse sich also einfach eine sehr starke soziale Brisanz entwickeln wird.
Man setzte auf den gemeinsamen Kampf der deutschen Unterklassen mit den internationalen Armutsflüchtlingen. Eine Hoffnung, die angesichts der Pogrome von Hoyerswerda und Rostock nach dem Fall der Mauer heute geradezu absurd wirken. Doch völlig naiv in ihrem Vertrauen auf die deutschen Unterklassen waren die RZ nicht, wie sie in einer Erklärung zu Anschlägen auf mehrere Asylgerichte in Nordrhein-Westfalen 1989 schreiben.
Wir hatten nie die Illusion, dass Teile der proletarischen Jugend, der Frauen, der Arbeitslosen oder andere Teile der Gesellschaft rasch gemeinsame Interessen mit Flüchtlingen und Immigrantinnen entwickeln würden. Dafür greift der Sexismus und Rassismus zu gut. Antiimperialismus muss aber genau dort angesiedelt sein und diese Knoten durchschlagen.
Doch schon 2 Jahre später ist man völlig desillusioniert. Im Januar 1992 schreibt eine RZ in ihrem Text das Ende unserer Politik:
Wir fantasierten den Willen der Flüchtlinge, in den Metropolen ihren Anteil am gesellschaftlichen Reichtum und an existenzieller Sicherheit einzuklagen, als direkten antiimperialistischen Kampf. Als die Kämpfe in dieser Form ausblieben, auf die wir hätten Bezug nehmen wollen, kompensierten wir dies mit der Analyse der staatlichen Flüchtlingspolitik und mit Angriffen auf deren zugängliche Agenturen. Wir machten die Sache der Flüchtlinge zu der unsrigen, ohne auf ihre Subjektivität und Erwartungen Rücksicht zu nehmen, ja ohne sie zu kennen.
Mit ihrer Kampagne wollen die RZ aber nicht nur nach außen wirken. Für die autonome und sozialrevolutionäre Linke soll die Flüchtlingsfrage zum Prüfstein des politischen Handelns auf verschiedenen Ebenen gemacht werden. Es geht um die, wie die Gruppe schreibt, Rückgewinnung eines konkreten Antiimperialismus in der BRD. Während sich die Linke traditionell mit nationalen Befreiungsbewegungen identifiziert, will man sich mit dieser Kampagne auf Konzepte einer weltweiten Gegenmacht von unten beziehen. Eine Gegenmacht, die nicht auf staatliche Machtübernahme orientiert ist. Vielmehr hat man emanzipatorischen und sozialrevolutionären Widerstand im Blick, der sich in den vielfältigsten Riots äußert. Diese Haltung korrespondiert mit aktuellen Diskussionen in anderen Kreisen der radikalen Linken. So beispielsweise mit der inhaltlichen Bestimmung, die Autonome im Zusammenhang mit dem Treffen des Internationalen Währungsfonds IWF im Herbst 1988 in Berlin entwickeln. Noch in den 70er Jahren wird auch bei den revolutionären Zellen die Nähe zu den nationalen Befreiungsbewegungen großgeschrieben, wie überhaupt internationalistische Orientierung eine besondere Bedeutung hat. So macht die Gruppe im November 1973 mit zwei Anschlägen gegen den US-Konzern ITT von sich hören. Der Grund: Das Unternehmen ist direkt beteiligt am Putsch des chilenischen Generals Augusto Pinochet. In den folgenden Jahren spielt vor allem die palästinensische Befreiungsbewegung eine große Rolle. Im Vordergrund ihrer Politik aber steht für die RZ wie auch für die ab Mitte der 70er Jahre agierenden Frauenorganisation Rote Zora ein sozialrevolutionärer Ansatz. In der ersten Ausgabe ihrer Zeitschrift Revolutionärer Zorn schreiben sie:
Was wir wollen, ist die Gegenmacht in kleinen Kernen organisieren, die autonom in den verschiedenen gesellschaftlichen Bereichen arbeiten, kämpfen, intervenieren, schützen, die Teil der politischen Massenarbeit sind. Wenn wir ganz viele Kerne sind, ist die Stoßrichtung für die Stadtguerilla als Massenperspektive geschaffen.
Wie das konkret aussieht, Gerd Schnepel, damals Mitglied der revolutionären Zellen, beschreibt:
Wir haben uns in Kämpfe, die sowieso stattfanden, Widerstandsgeschichten im Häuserkampf gegen die Fahrpreiserhöhungen und gegen Sexshops und was weiß ich alles, eingesetzt und haben versucht, den Leuten zu zeigen, was man machen kann, was über friedliche Demonstrationen, die dann keiner zur Kenntnis nimmt, schließlich hinausgehen kann. Ne? Also Sachen beschädigen, angreifen und das, wie wir es damals als Schlagwort gesagt haben, die Reichen und Mächtigen nicht mehr ruhig schlafen können. Das war so die Linie, aber bezogen eben auf reale Widerstandsgeschichten, die es gab.
Sabotageaktionen gegen Frauenhändler, Angriffe auf Firmenchefs, Brandanschläge auf Schwarzfahrerkarteien, das ist die eine Seite, mit der RZ und Rote Zora in den 70er Jahren in Erscheinung treten. Die andere: Aktionen gegen Firmen, die israelisches Obst importieren, oder Angriffe auf die israelische Fluggesellschaft El Al. Mindestens zweimal beteiligen sich Mitglieder der RZ an Kommandos palästinensischer Gruppen. So bei der Entführung einer Air France-Maschine in die ugandische Hauptstadt Entebbe, mit der palästinensische Gefangene aus israelischen Gefängnissen befreit werden sollen. Im Verlauf der Entführung wird der größte Teil der Geiseln freigelassen, die israelischen Passagiere müssen dagegen bleiben. Später, 1991, bezeichnet dies eine RZ-Gruppe als Selektion und kritisiert den antisemitischen Charakter der Aktion. Zum damaligen Zeitpunkt wird dies allerdings nicht so diskutiert. Vielmehr steht für die RZ das militärische Scheitern der Flugzeugentführung nach einer erfolgreichen Befreiung durch israelische Truppen im Mittelpunkt. Dennoch sind die internationalistischen Aktivitäten der RZ innerhalb der Gruppe umstritten.
Es gab schon Diskussionen, also es gab auch Widersprüche. In einzelnen lokalen Gruppen von der RZ wurde gesagt, dass das eine Dimension ist, wo wir uns nicht reinbegeben sollten. Das wäre zu abstrakt und zu weit weg. Ne? Und wir sollten uns mehr konzentrieren, nur auf diesen, also nur in Anführungsstrichen, auf diese Basisansätze in Deutschland. Ne? Aber na gut, sie mussten ja nicht mitmachen. Es waren einige wenige, die diesen Palästinenserkontakt hielten oder da mitmachten.
Bei der Aktion in Entebbe kommen die beiden beteiligten RZ-Mitglieder Brigitte Kuhlmann und Wilfried Böse ums Leben. Danach trennen sich die RZ von ihren Kontakten von den palästinensischen Gruppen.
Also Entebbe war schon ziemlicher Schlag für die Gruppe, weil die beiden Gründer und so waren tot. Der Wilfried Böse und die Brigitte waren ja erschossen worden. Und die RZ weitgehend hat sich auch nicht mehr in solche Zusammenhänge reinbegeben. Und Weinrich und ich, wir haben eher so eine Art Trümmer aufräumen und dass nicht jetzt noch mehr zu kaputt geht, eine Zeit lang gemacht. Ne? Die Kommunikation aufrechterhalten noch. Aber dann war es praktisch vorbei. Also Entebbe war so ein Einschnitt, der diese internationalistische Aktivität beendet hat. Weil ja Weinrich ist dann weg mit Ilyich zusammen und haben ihre eigene Gruppe aufgemacht. Der ist auch bei den Palästinensern ausgetreten, der Carlos. Und die RZ-Connection war weitgehend beendet zwischen der neuen Gruppe von den beiden und der deutschen RZ. Ne?
Während also einzelne Mitglieder die Gruppe Internationaler Revolutionäre um den Venezolaner Ilich Ramis Sanchez gründen, die später als Carlos-Gruppe bekannt wird, widmen sich andere sozialrevolutionären Ansätzen. Man interveniert in soziale Bewegungen wie den Kampf gegen die Frankfurter Stadtbahn West, die Hausbesetzerbewegung und den Kampf gegen den NATO-Doppelbeschluss. Die von den RZ als gescheitert betrachtete Flüchtlingskampagne und die Diskussion über antisemitische Aspekte einiger Aktionen spielen eine nicht unwesentliche Rolle bei der faktischen Auflösung der RZ Anfang der 90er Jahre. Sprengstoffanschläge, Schusswaffenaktionen und Mitgliedschaft in einer terroristischen Vereinigung. So die Beschuldigungen der Bundesanwaltschaft gegen Harald G., Sabine E., Matthias B. und Axel H. Ein Teil der Vorwürfe ist bereits verjährt. Dennoch, ab dem 22. März stehen die vier vor dem Berliner Kammergericht. Doch dass sie in den 80er Jahren tatsächlich als Mitglieder der revolutionären Zellen aktiv waren, bestätigt bislang nur einer, Tarek Musli. Er wird als Hauptbelastungszeuge vor Gericht aussagen. Wolfgang Kalek, der Rechtsanwalt des Angeklagten Matthias B., erklärt:
Die Anklage gegen Matthias Borgmann und die anderen Angeklagten vor dem Kammergericht basiert fast ausschließlich auf den Aussagen des geständigen ehemaligen Mitbeschuldigten Tarek Musli. Dazu kommen noch die ein oder anderen Indizien. Mag sich jeder selbst ein Bild davon machen, wie aussagekräftig Indizien sind, wie beispielsweise, dass mein Mandant mal mit dem ebenfalls gesuchten Thomas Kram zur Schule gegangen ist und bei einer Plakatklebeaktion gegen den Vietnamkrieg erwischt wurde. Also dieser Qualität haben im Moment die Indizien gegen meinen Mandanten.
Ob die vier Beschuldigten verurteilt werden können, hängt also vor allem davon ab, wie glaubwürdig die Angaben des Kronzeugen sind. Jahrelang bewegt sich Musli in der Kreuzberger autonomen Szene, wohnt in besetzten Häusern und ist in linken Gruppen aktiv. Diese Erfahrungen nutzt er nun im ganz eigenen Sinn. Schon nach seiner Verhaftung im November 1999 verrät er zahlreiche alte Bekannte. Auch als er sich selbst wegen der Mitgliedschaft in den revolutionären Zellen vor Gericht verantworten muss, gehen seine Belastungen weiter. Ehemalige Genossen und Genossinnen sollen an Brandanschlägen beteiligt gewesen sein, andere sollen die Finanzierung abgetauchter RZ-Mitglieder organisiert haben. Sogar seinen einst besten Freund bezichtigt er vor den Berliner Richtern der Mitgliedschaft in den revolutionären Zellen. Unaufgefordert nennt der 41-Jährige Namen über Namen, verstrickt sich aber auch in zahlreiche Widersprüche. So will er beispielsweise wissen, dass der ebenfalls beschuldigte Rudolf S., der Schütze bei Schusswaffenaktionen der RZ gewesen sei. Seiner ehemaligen Freundin aber erzählt Musli im Jahr 1995, er selbst sei es gewesen, der geschossen habe. Fragwürdig auch seine Angaben über das angebliche Waffenlager im Berliner Alternativzentrum Mehringhof. Selbst nach zwei aufwendigen Durchsuchungen finden die Ermittler nichts, was auf ein solches Depot hinweist. Doch sowohl Richter als auch Bundesanwälte verzichten im Verfahren großzügig darauf, den Kronzeugen mit seinen Widersprüchen zu konfrontieren. Der Prozess gegen Musli, eine absurde Inszenierung, wie Rechtsanwalt Kalek resümiert.
Für mich hat sich die mündliche Hauptverhandlung gegen Tarek Musli vor dem Kammergericht als eine Farce dargestellt. Es gibt zwar immer wieder im Strafverfahren Absprachen zwischen Verteidigung, Staatsanwaltschaft und Gericht, aber dann führt man so eine Hauptverhandlung in 2 Stunden dann durch und gibt dem Ganzen nicht noch den Anschein, als wenn man 5 Tage lang darum ringt, die Wahrheit herauszufinden und als wenn man irgendeinen Versuch unternimmt, anhand objektiver Kriterien oder auch anhand von weiteren Zeugenaussagen den Wahrheitsgehalt von Muslis Aussagen zu überprüfen. Was hat man hier gemacht? Man hat den Vorzeige-Kronzeugen präsentiert und es hat sich dann präsentiert ein streberhafter, ehrerbietiger junger Mann, der den älteren Herrschaften vom Kammergericht unter Beweis stellen wollte, dass er jetzt wieder ein aufrechter Demokrat geworden ist und dass er auch tatsächlich daran mitarbeitet, in Anführungsstrichelchen alles das aufzuklären, was er da selber, woran er selber irgendwie beteiligt war. Also das Ganze war also wirklich eine lächerliche Vorstellung. Das Problem ist halt nur, dass die Bundesanwaltschaft damit ein bestimmtes Ziel angestrebt hat. Und das Ziel war natürlich, dass nicht Musli gemeinsam mit den anderen von ihm Beschuldigten in einer Hauptverhandlung verhandelt wird, weil dann hätte man nämlich alle Aussagen von Musli einer ernsthaften Prüfung unterziehen müssen, sondern man hat ihn 1,5 Monate vorher angeklagt, man hat sein Verfahren 3 Monate vorher oder fast 4 Monate vorher durchgezogen vor einem anderen Senat des Kammergerichts, um eben ein rechtskräftiges Urteil in der Hand zu haben, das dann auch als Beweis gegen unsere Mandanten wieder verwertet werden kann, ohne dass wir bis dato den geringsten Einfluss darauf hatten, wie das Verfahren läuft, ohne dass wir angemessen informiert wurden, ohne dass wir das Recht hatten, Musli zu befragen.
Für Musli hat sich die Plauderei gelohnt. Bereits im April 2000 kann er die Untersuchungshaft als freier Mann verlassen. Das Zeugenschutzprogramm garantiert ein geruhsames Leben. Seit Mai vergangenen Jahres überweist das Bundeskriminalamt monatlich 2400 Mark zuzüglich Wohnungsmiete, Mietwagen, Krankenversicherung und Telefongebühren. Der Prozess gegen ihn endet im Dezember nach 5 Verhandlungstagen. Das Urteil: 2 Jahre Haft auf Bewährung. Verteidiger Kalek.
Man kann sich ja natürlich jetzt hinstellen und kann sich bitter darüber beklagen, was für eine Schweinerei die Bundesanwaltschaft jetzt da angerichtet hat, dass sie nämlich jemanden Vorteile versprochen hat und diesen jemand dann über 1,5 Jahre bearbeitet und mit ihm gemeinsam dann Zeugenaussagen produziert und auf diesem Weg halt etliche seiner Widersprüche schon versucht zu glätten. Das ist natürlich rechtsstaatlich gesehen höchst kritikwürdig und es ist auch die die Frage, ob da überhaupt noch ein Recht für ein angemessenes Recht auf Verteidigung existiert. Und es ist für mich auch die Frage, ob hier überhaupt ein rechtsstaatliches Verfahren jetzt noch möglich ist. Das werden wir sicherlich auch thematisieren, aber das heißt ja für uns nicht, dass wir die Flinte ins Korn schmeißen, sondern das heißt für uns, okay, gut, wir werden alles tun, um den Herrn Musli, um den Beweisgehalt von Muslis Aussagen so zu entkräften, dass jedenfalls darauf alleine eine Verurteilung nicht gestützt werden kann.
Über die Tauglichkeit des Kronzeugen für die Ankläger ist also längst nicht das letzte Wort gesprochen. Nicht zuletzt ist die Kronzeugenregelung abgeschafft worden, weil sie, so der grüne Innenpolitiker Cem Özdemir, Anreiz zu falschen Verdächtigungen und Denunziationen bietet. Für die Strafverfolger aber steht die Glaubwürdigkeit Muslis nicht zur Disposition. Und so halten sie auch bis heute an der Untersuchungshaft gegen Harald G., Axel H., Sabine E. und Matthias B. fest.
Das ist für mich eigentlich die größte Schweinerei in diesem Verfahren, weil es geht nicht um die strafrechtlichen Tatbestände Mord und Totschlag, sondern es geht um teilweise verjährte Delikte. Es geht um ein abgeschlossenes, spätestens 95 für alle Angeklagten abgeschlossenes Geschehen. Es geht um eine Gruppe, die sich selber aufgelöst hat. Und da noch die Leute mehr als anderthalb Jahre in Untersuchungshaft zu halten, ist halt, letztlich ist es halt eine Form von Erzwingungshaft. Man will die Leute versuchen, so lange wie möglich in Haft zu halten, um sie weich zu kochen, um vielleicht aus dem einen oder anderen noch ein Geständnis herauszuholen, das dann vielleicht die bisher eher weiche Musli-Aussage dann stützen könnte.
Während die vier Angeklagten noch in Haft sitzen, sieht es für die beiden weiteren Beschuldigten derzeit günstiger aus. Lothar E. wartet in Kanada auf den Abschluss seines Auslieferungsverfahrens und ist nach der Zahlung einer Kaution wieder auf freiem Fuß. Auch Rudolf S. kann das Leben wieder außerhalb der Gefängnismauern genießen. Der 58-Jährige wurde vor wenigen Wochen von dem Vorwurf freigesprochen, am Überfall auf die OPEC-Konferenz in Wien 1975 beteiligt gewesen zu sein. Seine mutmaßliche Mitgliedschaft in den RZ wollten die Richter des Frankfurter Landgerichts erst gar nicht strafrechtlich verurteilen. Die Konsequenz? Das Berliner Kammergericht weigert sich bislang, gegen Rudolf S. Anklage zu erheben. Schließlich sei bereits in Frankfurt über den Vorwurf geurteilt worden. Ob Rudolf S. nun überhaupt noch wegen seiner angeblichen Aktivitäten in den RZ angeklagt wird, steht in den Sternen. Die widersprüchlichen Angaben des Kronzeugen Hans-Joachim Klein im OPEC-Verfahren jedenfalls reichten für eine Verurteilung nicht aus. Wer Interesse am Verlauf des Berliner Verfahrens hat, der kann ab Beginn des Prozesses am 22. März im Internet aktuelle Informationen beziehen. Die Adresse www.freilassung.de. Und nochmal zum Mitschreiben: www.freilassung.de. Für diesen Beitrag verantwortlich sind Wolf-Dieter Vogel und Christoph Villinger aus Berlin.